Dass ich auch also als Reportergesicht ganz gut passen könnte bei Galileo. So hat er sich ausgedrückt. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeuten sollte. Das war so, okay, und was soll ich jetzt, was muss ich jetzt machen?
Zuvor dachtest du immer, du hättest ein Radiogesicht.
Richtig, genau. Das wurde mir auch oft gespiegelt. In Gag oder Ernst, weiß ich nicht, aber Klassiker. Das hört man natürlich oft. Wichtig, das ist ja sowieso das große Problem im Reisejournalismus.
Absolut.
Ne? Also, dass du immer in diesem Zwiespalt aus,
ja.
Wir müssen aber wir wollen verantwortlich reisen, aber wie verantwortlich komme ich dann eigentlich nach Hawaii? Das hat für mich mittlerweile eine Normalität angenommen, dass das mein beruflicher Alltag ist, obwohl das ja gar nicht normal ist.
Tourist Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken, Raiffeisenbanken vor Ort.
Gerade angebracht. Es ist nicht alles perfekt, wie es wirkt.
Nein,
nicht alles Gold, was glänzt.
Nein.
Ja, deswegen hoffe ich auf ein paar Verhaspler hier von dir.
Wir schauen, was ich da tun kann.
Gib's dir Mühe. Gut. In dem Sinne. Auf eine Tasse Tee mit Christoph Karasch. Hier in Kiel, wo Christoph seit vielen Jahren lebt, und ich bin froh, ihn hier anzutreffen, denn normalerweise ist Christoph unter anderem im Rahmen von Galileo auf der ganzen Welt unterwegs, und ich habe Christoph bei einer Veranstaltung in Rendsburg auf der Caravan und Co. erleben dürfen, und Schande über mein Haupt, ich habe dich als Moderator gesehen und dachte, was ein sympathisches Kerlchen, aber den kennst du ja gar nicht, so bin ich zu dir. Und dann habe ich dich kennengelernt und gesehen, was du alles machst. Aber ich guck halt kein Frühstücksfernsehen. Da bin ich bei BNI. Hast du heute Morgen erfahren. Deshalb, da kenne ich dich nicht her.
Das ist nicht deine Tageszeit. Das ist okay.
Nicht für Fernsehen.
Ich verzeihe.
Danke.
Bin gut im Verzeihen.
Und wir haben uns da kennengelernt. Ich habe gesagt, Mensch, hast du nicht mal Lust? Halbes Jahr später sitzen wir hier. Ich habe dich hier erwischen können und freue mich, dass wir beide mal sprechen über die große, weite Welt und das Schöne hier in unserer tollen Region. Und lieber Christoph, vielen Dank für deine Zeit.
Du, danke für die Einladung. Ich freue mich total, endlich mal in diesem für mich schon sehr berühmten Wohnmobil von Tourist Tea Time.
Ich dachte, es sei angebracht, in einem Wohnmobil mit dir zu sprechen. Einfach, es bietet sich an.
Also auch rein geruchlich bin ich schon im Urlaub. Also früher war ich auf Festivals viel unterwegs in Wohnmobilen.
Ich hoffe, es riecht hier aber nicht so wie in einem Wohnmobilfestival.
Nicht wie nach dem Festival, sondern noch wie vor dem Festival quasi. Also du, aber du weißt, was ich meine, oder? Dieser ganz typische...
Ja.
Dieser Wohnmobilgeruch
gibt
mir gleich ein gutes Gefühl.
Und ich möchte gerne so ein bisschen über deine ersten Tage in dieser Welt, also nicht auf dieser Welt, aber in dieser Reisewelt sprechen. Du bist mittlerweile, ich sagte schon, weltweit unterwegs, berichtest aus den entferntesten Ländern, berichtest über sonst was aus ferner Liefen. Aber wie kommt man eigentlich dahin? Wie wird man von Galileo entdeckt? Wie wird man vom Frühstücksfernsehen entdeckt? Wie kann man dahin? Und darf auch noch bezahlt dafür werden. Also was ist dein Werdegang? Wo hast du wie mal angefangen, Christoph?
Wo soll ich da denn jetzt anfangen?
Ja. Du weißt ja, mein Podcast ist, du kannst anfangen, wo du möchtest. Wir haben kein Limit, theoretisch.
Das ist schon mal gut. Also, ich wusste nicht so genau, wohin mit mir.
Natürlich.
In meinem Leben. Das geht, glaube ich, vielen so. Das ist völlig normal. Du muggelst dich irgendwie so durch die Schule durch. Bei mir war das einigermaßen entspannt. Ich wollte eine 2 vorm Komma haben im Abi. Und dann...
Blieb das beim Wollen?
Nee, 2,8 ist das dann noch geworden. Abiturschnitt 2,8.
Abgerundet,
ich bin heute noch absolut zufrieden damit. Das ist völlig in Ordnung. So. Aber was damit machen? Irgendwelche NC-Fächer studieren, das war dann irgendwie schon mal ausgeschlossen. So. Oder ganz viel Wartesemester. Aber ich wollte auch nie wirklich studieren. Das war, glaube ich, nie so ein Ziel. Ich habe mich dann irgendwann durchgerungen für eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton.
Was ist das?
Das ist im Prinzip das, was, das war so Ende der 90er muss das gewesen sein, wo sich dieser Beruf neu geformt hat. Mhm. Das sind Kameraleute zählen darunter, Tonmenschen, Cutter, also Menschen, die Beiträge filmen fürs Film und Fernsehen und später
das auch
zusammenschneiden.
Alles, du könntest selber filmen.
Nein, aus dem einfachen Grund, dass es da nämlich wirklich beim Wollen geblieben ist. Ich wollte diese Ausbildung gerne machen und habe Dutzende Bewerbungen rausgeschickt an Produktionsfirmen, an Studios, an den NDR, an den Bayerischen Rundfunk und was es nicht alles gibt. Und habe nur Absagen kassiert. Nur. Das ist mit 19 gar nicht so leicht, oder 20 war ich da schon, gar nicht so leicht zu verwinden. Vor allem, wenn du jetzt nicht so super genau weißt, wo soll die Reise eigentlich hingehen?
Ja.
Okay, dahin offensichtlich nicht. Und Plan B war dann irgendwann, weil ich ja irgendwas machen musste, ein Praktikum beim Radio. Und dann dachte ich, damals gab es noch fürs Praktikum sowieso gar kein Geld. 0 Euro.
Aber auch erst in den letzten Jahren, ne? Gerade in der Medienwelt.
Ja, ich weiß gar nicht,
wann das anfing. Ich habe 2018, 2019 meine Praktika gemacht bei Fernsehsendern. Da gab es auch noch nichts.
Gab es auch noch kein Geld?
Nein. So, okay. Ein Monat ZDF in Hamburg. Wie soll man das als junger Mensch machen?
Ja.
Essensmarken habe ich bekommen.
Ja, immerhin.
ZDF?
Immerhin.
Essensmarken.
Ja, also ich finde es auch maximal schwierig. Ich glaube, da hat sich einiges getan. Jetzt sind wir dann ein Stück weiter. Aber genau, ich wusste, das ist der Deal. Wenn ich mich für ein Praktikum bewerbe, dann kriege ich dafür kein Geld. Und dann dachte ich, wenn ich das schon mache, dann mache ich das auch gleich ein halbes Jahr. damit ich so richtig in die Miesen komme. Nein, habe mich aber bei Delta Radio in Kiel für ein Redaktionspraktikum beworben und bin dann da hängen geblieben. Im Sinne von, da wurde dann irgendwann ein Volontariatsplatz frei, also die innerbetriebliche Ausbildung zum Redakteur. Ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern das ist so, nur so was branchenintern anerkanntes. Und habe dieses Volontariat gemacht, 2 Jahre lang, währenddessen schon die tägliche Vormittagssendung bei Delta moderiert. Chris am Vormittag hieß sie damals.
Ich kenne Melle noch.
Melle am Nachmittag. Ne, genau, Legende. Natürlich immer noch da.
Auch immer noch?
Nicht mehr am Nachmittag, aber sie hat Melles Mixtape, gibt es noch. Die Buzzbeat Boutique macht sie noch mit DJ Frankie zusammen und so. Melle ganz kurz muss ich wirklich eine Side-Geschichte erzählen. Ich war mit Melle beim letzten Bosse-Konzert hier in Kiel, in der Ostseehalle, die ich auch für immer so nennen werde im Übrigen. Ich werde mich nicht beugen. Es ist und bleibt die Ostseehalle. Wir waren beim Bosse-Konzert und irgendwann sagte er, das mache ich jedes Mal, liebe Freunde, wenn ich hier in Kiel oder in der Gegend spiele, muss ich einer Frau danken, die meine Karriere erst so richtig in Schwung gebracht hat. Vor 20 Jahren, sie war die allererste, die meinen Song Kraft, das war die erste Single von Bosse, damals im Radio gespielt hat. Ihr kennt sie alle, Melle von Delta Radio. Da ging es nicht darum, dass sie an dem Abend da im Publikum ist, sondern es ging einfach ihm darum, Danke zu sagen für den Support. Ja. Und der Ganze sah die Ostseehalle jubelt. Und ich stehe halt neben Melle und denke, ey, weißt du eigentlich, was du für einen Status hast, was du für Menschen getan hast, musikalische Prägung in Schleswig-Holstein und so. Melle ist absolut unangefochten. Und neben der durfte ich, oder vor ihr durfte ich viele Jahre moderieren und war da total happy.
Ja.
Das war das Ding. Da habe ich mich so das erste Mal gefunden und dachte, das ist meine Welt, das macht riesig Spaß. Hat aber, du wirst mir zustimmen, Tore, noch nicht wahnsinnig viel mit Reisen zu tun, ne?
Eigentlich irgendwie nicht.
Irgendwie noch gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ich dachte, ich fange jetzt wirklich mal ganz vorne.
Ja, bitte, sehr interessant.
Was hast du jetzt davon?
Chris am Vormittag war mir nicht bekannt, dass du der Chris warst. Nein, ich habe es aber auch selten gehört, weil ich war in der Schule tatsächlich und war erst zu Hause, als Melle anfing.
Ja.
Zu der Zeit habe ich noch Delta gehört.
Und dann habe ich dich vergrault, oder wie?
Scheinbar. Ist jetzt die Geschichte? Ich finde ich höre mittlerweile NDR1.
Das ist okay für mich?
Weil NDR1 hat sich verändert, finde ich, musikalisch. Mhm. Aber ich finde auch Delta. Ich fand, der Fokus war früher etwas mehr rockiger.
Na voll, genau. Delta. Das war ja auch der beste Rockpop von heute, so hieß es damals.
War
ja auch. Ja, und dann hat es sich zu klingt anders als Motto, als Slogan, als Claim verändert. Und heute ist es halt einfach ein Jugend-Contemporary-Pop, wie auch immer.
Und wir sind beide nicht mehr so jung.
Du,
die Zeit war's. Wait, wie alt bist du? Das glaube ich ja kaum.
41.
Du bist 41, du bist verheiratet, du hast 2 Kinder, du bist ja, also...
Was genau? Alt geworden? Ja, ist schon ein bisschen was passiert.
Am Vormittag ist alt geworden.
Ja, das stimmt. Das ist aber auch wirklich schon ein halbes Leben her. Ja. Mit 20 habe ich damals...
Gut, Chris am Vormittag, gut. Das ging wie lange? Und wann kam das Reisen? Wie kam das?
5 Jahre, 6 Jahre ging das. Ja. Habe ich diese Sendung moderiert.
Ich meine, das ist ja auch ein Privileg, ne? Eine Sendung im Radio zu moderieren mit dem eigenen Namen.
Ja, das stimmt. Das war von Anfang an so, deswegen wusste ich das vielleicht gar nie so richtig zu schätzen, weil, also ich kannte das nie anders, aber du hast vollkommen recht. Das ist ja eigentlich so, andere Leute müssen da lange für arbeiten. Ich, genau, hatte das, glaube ich,
also nie. Also wir so haben über Carsten Köthe gesprochen, der hier auch schon saß, einer deiner Lehrmeister. Na, sozusagen.
Volle Pulle, ja.
Dauerte auch lang. Der Frühstücksclub, so. Mit Carsten Köthe, ja, aber trotzdem, sein Name war ja nicht Programm.
Ja,
Chris am Vormittag schon.
Das ist seltsam. Das hatte ich mir überhaupt nicht erarbeitet. Guck mal. Das habe ich gar nicht verdient. Aber witzig, dass du das so nochmal sagst.
Finde ich.
Dann war es schlicht und einfach so. Ich komme aus...
Es reicht in dir nicht mehr. Nur der Name im Programm, es reicht dir nicht mehr.
So, Leute, da müssen wir jetzt was machen. Ja. Ich hatte dann, als ich aus dem Volo raus war, habe ich dann so das erste Mal angefangen,
Was ist ein Volo? Was ist ein Volo?
Das Volontariat, diese Ausbildung zum...
I know, aber man muss ja ein Volo in der Medienwelt machen. Das ist ja nicht jedem bewusst, dass man noch eine... nach der Ausbildung quasi nochmal was machen muss.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz schön gemein. Ich habe die Ausbildung davor habe ich sein gelassen. Also okay. Ich glaube, in der Statistik der Bundesrepublik Deutschland bin ich einer, der hat einfach nur einen Schulabschluss. Ja. Denn ein Volontariat ist, wie gesagt, nicht staatlich anerkannt. Genau, das ist kein, ich habe keinen Meisterbrief sowieso nicht, aber ich habe von der IHK nie was gekriegt oder so.
Ja.
Null. Das ist einfach nur branchenintern anerkannt. Deswegen so richtig gelernt habe ich eigentlich nichts.
Ja.
Das ist die Wahrheit.
Aber eine schöne Story, man muss nichts lernen, um trotzdem was zu werden. Ist doch schön.
Vielleicht ist das wirklich so ein bisschen meine Message. Also ja, ich stand noch nie vor jungen Menschen und sollte denen irgendwie so bei Berufsfindungstagen und so.
Nein, da bist du kein Paradebeispiel.
Nee, vielleicht nicht. Ne? So, aber genau, es geht tatsächlich auch ohne.
Ja.
Ich habe irgendwann, als ich nach dem Volontariat das erste Mal so Geld verdient habe, habe ich das in Reisen investiert. Wir haben so Wochenendtrips. Das war die Zeit der Billigflieger, muss man dazu sagen. Mhm. Da konntest du für einen Euro nach Dublin oder so 2,49 nach Rom.
Okay, jetzt merkt man, dass du tatsächlich etwas älter bist, weil das habe ich nie miterlebt. Ja. Ich höre immer nur davon, dass es mal möglich gewesen
ist,
nach Malle für 5 Euro.
Ja, genau.
Und jetzt zahlst du so 150 Minimum.
Naja, das ist auch richtig und gut so. Das ist natürlich das war natürlich nicht gut, dass es das gab. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, aber da gab es diesen krassen Preiskampf und die Leute sind durch die Gegend gejettet. Und meine Freundin und ich, meine heutige Frau und ich, haben das damals auch so gemacht. Wir sind ein Wochenende nach Wien, ein Wochenende nach London, ein Wochenende nach Dublin, Stockholm. Wir haben die ganzen großen Städte in Europa so häppchenweise.
Ist ja günstiger, als sich in Zucht zu setzen.
Wirklich.
Ich meine, why not?
Genau, das Angebot war da, man hat es angenommen und es war natürlich toll.
Und wenn ihr es nicht annimmt, nimmt es andere an. Und dann guckt,
ja. Aber das hat mich angezündet. Das war schlicht und einfach so, da ich wollte immer mehr. Ich wollte mehr reisen. Hatte aber als festangestellter Redakteur und Moderator meine ganz normalen 30 Tage Urlaub im Jahr. Das reicht nicht. So, nein. Punkt, das ist nicht genug gewesen.
Nicht so. Ja.
Und ich habe geguckt, wie ich das irgendwie ausgeweitet bekommen und kam irgendwann auf die sehr, wie soll ich sagen, also aus heutiger Sicht fast naive Idee, ich könnte ja Reisejournalist werden. Es gibt ja diese Leute, die so für Geosaison schreiben oder die in der Welt im Reiseteil dann da ihren Namen runterschreiben oder so eine Reisereportage.
Ja.
Es musste Menschen geben, die da irgendwie in irgendeiner Form ihr Geld mitverdienen.
Ja.
So, das will ich auch. Das ist ja geil. Das ist irgendwie nah dran an meinem jetzigen weitgehend journalistischen Metier. Darauf ließ es sich ja vielleicht aufbauen. Und dann habe ich über ein Jahr hinweg, 2010 war das, versucht, Kontakte aufzubauen. Ich habe diese Redaktion mal angeschrieben. Ich habe die Welt angeschrieben. Ich habe die Geo angeschrieben. Ich habe gesagt, wie macht ihr das? Wie arbeitet ihr mit Leuten zusammen? Habt ihr freie Autoren, die euch beliefern? Ja. Und so habe ich ein paar Informationen und Kontakte und so zusammengesammelt, die irgendwann offensichtlich so ausreichend erschienen, dass ich dachte, ich versuche das jetzt, ich mache das. Ich hatte dann für 2011 den Plan gefasst, ich mache mich selbstständig als Reisejournalist. Ich ziehe los, recherchiere Geschichten und biete die an.
Ja.
So.
Filmisch oder einfach du schreibst wirklich Geschichten?
Also ich wollte
keine Geschichten bildlich darstellen, sondern...
Ja, jein. Das Problem zu der Zeit war schon, der Reisejournalismus war schon eine sehr arme Branche geworden. Also erstens konnten sich Redaktionen das schon nicht mehr leisten, ihre Leute loszuschicken und dafür selber zu bezahlen, auf Recherche zu gehen. Das heißt, du musstest dich dann irgendwie unterstützen lassen von den fremden Verkehrsämtern. Wenn du eine Geschichte in Thailand recherchieren wolltest, hast du das Destination Tourism Board von Thailand angeschrieben, gesagt, hey, ich plane eine Geschichte für dieses und jenes Medium, könnt ihr mich unterstützen?
Ja.
Damit meinte man, könnt ihr die Flüge übernehmen, könnt ihr mich hotelmäßig unterbringen? Ein sehr tendenziöses Milieu, du verlierst dann natürlich die Unabhängigkeit in deiner Berichterstattung, weil du von Thailand unterstützt wurdest und kannst jetzt Thailand nicht zerschreiben, kaputt schreiben in dem Artikel.
Ja.
So, das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, früher wurden Autor und Fotograf getrennt voneinander losgeschickt. Mhm. Oder vielleicht miteinander, aber es waren zwei verschiedene Personen.
Ja.
Und das war aber zu meiner Zeit auch schon so, das musste aus einer Hand geliefert werden. Das heißt, doch, ich musste auch Bild liefern, hatte aber von Fotografie und null Ahnung. Das war gar nicht meine Idee, das war nicht mein Anspruch. Das musste ich mir aber drauf schaffen. Und bin am Anfang auch gnadenlos gescheitert. Die Rückmeldung war, also schriftlich passt das alles, aber die Fotos sind eine Katastrophe. Das ist nicht
abdruckbar. Eine Kunst für sich, ist ein Handwerk.
Absolut. Also worüber reden wir, dass man sich das einfach mal so aneignen könnte und aus der Hüfte noch ein paar Fotos mitliefert, die wirklich druckreif.
Ja, ist ja eine Beleidigung den Fotografen auch gegenüber, die das studiert haben, die das jahrzehntelang praktiziert haben.
Genau, aber das war eben der Anspruch, das hat man mir mit auf den Weg gegeben und dann war das so eine ganz lose Vereinbarung, dann hieß es so, du von Redaktionsseite, fahr doch mal los, recherchier doch mal die und die Geschichte, wir kaufen die jetzt noch nicht blanko ein, aber wenn uns die gefällt, was du dann nachher ablieferst, dann würden wir die nehmen und wenn nicht, hast du ja einen fertigen Artikel, den kannst du dann ja woanders noch anbieten. Das war so der Deal, mit dem ich los bin.
Das ist ein Risiko, dass du eingegangen bist,
definitiv. Irgendwie ja. Also heute, wenn ich das so erzähle, denke ich das auch.
Stimmt.
Aber das war der einzige Deal, den ich hatte.
Aber gut, bist du auch damals bei Delta im Praktikum? Ist auch ein Risiko letztendlich, dass du eingegangen bist, ein unbezahltes 6-monatiges Praktikum zu machen.
Das stimmt. Oder? Ja, ich glaube, mit 20 fällt man noch relativ weich. Dann schreibst du dich am Ende doch irgendwie an der Uni an, wenn du gar nichts anderes mehr hast.
Ja, ich würde es gar nicht so runterspielen. Ich finde, das ist
habe ich nie so drüber nachgedacht. Vielleicht hast du recht. Ich würde mich allerdings nicht, darauf will ich glaube ich hinaus, als risikobereiten Typen beschreiben. Deswegen sage ich heute nur ab und zu immer mal wieder.
Klingt aber auch nicht nach einem so sicherheitsorientierten Menschen, finde ich.
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, wie groß das Sicherheitsbedürfnis ist. Es war, der Moment war einfach da, ich war da 27 dann, als es losging, war noch da zu sagen, okay, ich will das jetzt ausprobieren. Also es war immer okay, nach 2 Jahren oder was, festzustellen, funktioniert nicht, das mit dem Reisejournalismus. Ja. Ich gehe einfach zurück zum Radio. Radio hat mir immer Spaß gemacht. Es war gar nicht so, dass ich vom Radio weg wollte. Es war einfach nur, da ist was ich noch mehr wollen würde und ich muss jetzt rausfinden, ob das klappen kann oder nicht. Ja, und dann ging's los. Dann bin ich losgereist.
Was waren die ersten Milestones so? Die ersten Meilensteine in deiner Zeit als Reisejournalist?
Also absolut prägend war wirklich die erste Reise, die ging so 3,5 Wochen, glaube ich, da war ich in Südostasien unterwegs, von Bangkok bis runter nach Singapur auf dem Landweg und hatte unterwegs 7, 8 Geschichten recherchiert, die ich dann vor Ort erleben wollte.
Zum Beispiel
ein Hoteltest, die neuen coolsten Hotels in Bangkok.
Ja.
Oder ein Insel-Special über Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, diese Dreier-Inselkette. Ja, genau, muss man nicht kennen, aber so, genau, im Golf von Thailand. So ein altes Hippie-Paradies war das. So. Was geht heutzutage auf Koh Samui? Und dann habe ich noch gemacht einen Homestay irgendwo auf dem Land, auf dem Dorf in Malaysia. Ja. Bei einer Familie, mit der ich kein Wort reden konnte. Da war kein Englisch, war nicht die Schnittstelle, sondern wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten und da habe ich zwei Nächte, glaube ich, übernachtet und das hat funktioniert und es war natürlich eine unglaublich tolle Erfahrung.
Die du schriftlich und bildlich festgehalten hast?
Genau. Mhm. Genau. Die ich dann eben auch unterwegs mit Notizen und nach der Reise dann aber ausformuliert als Reportage, als Artikel fertiggestellt habe. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich von diesen 7 oder 8 Geschichten, die es dann eben waren, habe ich alle bis auf eine auch am Ende wirklich verkauft.
An wen oder was? An Magazine letztendlich?
Genau, an Reisemagazine. Reise und Preise ist noch so ein Magazin, für das habe ich ganz viel gearbeitet. Okay. Die haben mich... Also denen bin ich unglaublich dankbar. Sitzen in Buxtehude, also gar nicht weit, entfernt. Ja, Norddeutsches Magazin gibt's auch schon ewig. Geleitet von 2 Brüdern, die auch so Alt-Hippies, also die früher so als Hippies unterwegs waren und dann irgendwann angefangen haben, Geschichten aufzuschreiben und so im Selbstverlag rausgebracht haben. Total geil. Und denen bin ich super dankbar, weil die haben mir diesen Start ermöglicht. Ja. Die haben mich regelmäßig losgeschickt und haben gesagt, der Junge kann liefern, der macht scheiß Fotos, aber der kann schon, das passt, das kriegen wir anders hin. Und dann haben die mich losgeschickt.
Ja.
Das hat funktioniert. Die Welt hat was gedruckt, Spiegel Online hat was gedruckt. Nicht gedruckt, Spiegel Online druckt nicht, sondern lässt das alles online, wie der Name schon sagt. Und Geo-Saison, habe ich schon gesagt, genau, für die habe ich noch so einen City-Trip Singapur dann am Ende machen dürfen aus den Recherchen. Und das war irgendwie so der Start. Also diese erste Reise...
Lunte gerochen.
Hat so ein bisschen einfach schon, so ein paar Fäden gesponnen, die sich auch wirklich am Ende ausgezahlt haben, sodass ich da in so ein Hamsterrad ist das falsche Wort, weil es immer so negativ behaftet ist, aber in so einen Kreislauf reingekommen bin, der mir auch Aufträge beschert hat. Und dann dachte ich irgendwann, okay, cool. Also irgendwie scheint das ja... wirklich zu gehen. Plötzlich stehen meine Namen da unter diesen, mein Name da unter diesen Artikeln. Wie cool, wie schön.
Total. Wann kam Social Media dazu? Das hat ja sicherlich auch eine entscheidende Rolle in deinem Leben gespielt.
Ja, aus heutiger Sicht ganz ist das ganz süß eigentlich, weil Reise und Preise, das erwähnte Magazin aus Buxtehude, hat damals gesagt, der Reisejournalismus ist schon ist so alt geworden. Die Leute sind jetzt alle so über 50 oder noch älter und sind immer noch so mit Notizblock und Stift unterwegs und sind sich irgendwie zu schade, mal so ein kleines Video von so einem Strand aufzunehmen, das man so bei Facebook nochmal posten kann. Das war damals die Zeit, 2011. So, da musste Facebook mitgedacht werden, was ja aus heutiger Sicht Bullabü ist. Also wirklich Facebook im Jahr 2011 zu bespielen, war nicht stressig. Du brauchtest keine Storyline, sondern du solltest einfach nur nochmal 30 Sekunden draufhalten und irgendwie Video mitliefern. Ja. Und dazu waren aber viele offensichtlich zu der Zeit nicht bereit. Ich war ja aber so ein junger Wilder und habe gesagt, die Videokamera habe ich eh mit dabei.
In der Tasche.
Mach ich noch mit. Und die Aufnahmen waren wohl auch ganz okay, die hat man dann tatsächlich auch verwendet. Aber das war so ein bisschen der Einstieg, weil ich war noch formbarer. Es war ja klar, als Junger, als Frischer mache ich ja alles mit, was man von mir verlangt.
Selbstverständlich.
Und das war so ein bisschen das Argument. So richtig Social Media, weiß ich nicht, nee, würde ich sogar sagen, kam für mich auch als Person, dass ich das für mich genutzt habe. Seit 2012 habe ich einen Instagram-Account, aber das war ja damals auch noch nicht relevant, noch nicht groß. So 18, 19 hätte ich jetzt gesagt, ging das dann irgendwann. Mhm. Los, dass das auch als zur eigenen Markenbildung irgendwie richtig, auch wichtig wurde. Ja.
Wann war der Switch in Richtung vom Reisejournalist, der für Facebook produziert hat, für Magazine produziert hat? Wann war der Switch in Richtung lineares Fernsehen?
Das kam so 2013, 2014. Ich hatte, wie gesagt, die Videokamera sowieso immer mit dabei, weil ich mir nämlich überlegt hatte, ich bin so viel unterwegs und es gibt ja unterwegs so vieles, was man am Ende nicht in dem Endprodukt erzählen kann. Ja. Es bleibt ja ganz viel am Wegesrand irgendwie liegen.
Ja.
Und das wollte ich aber gerne auch nutzen und hatte und habe einen Reiseblog aufgebaut. Einen auf Video fokussierten Reiseblog. Von unterwegs.com hieß er damals. Gibt's gar nicht mehr, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Aber das war zu einer Zeit, wo auf dem deutschsprachigen Markt die Reiseblogs relevanter wurden. Da gab's immer mehr von und dann auch so auf Reisemessen wie der ITB, der großen Messe in Berlin, standen wir dann plötzlich auf den Bühnen und sollten erzählen, was ist denn dieses Reisebloggen eigentlich so, wenn du da so deine eigene Website aufbaust und so. Und da war ich eben mit Videofokus mit dabei. Und irgendwann, das kriege ich kaum noch zusammen, hat 1plus, ein ARD-Spartensender, den es heute schon gar nicht mehr gibt, hat angefragt, ob man diese Videoblogs, die ich da gemacht habe, das waren immer so kleine 3 Minuten, 4 Minuten, ob sie die in ihrem Trendmagazin in Punkto zweitverwerten dürfen, ob die ausstrahlen dürfen.
Ja. Und das war ja der,
was? Also wie krass ist das denn, Janik? Auf gar keinen Fall.
Ihr habt mich damals abgelehnt, als ich bei euch arbeiten wollte. Jetzt kriegt ihr das zurück.
Genau, ich hatte mich aber euch beworben. Das hätte ich mal ausspielen sollen. Nein, dafür ist das mit der ARD ja alles zu dezentral. Da können die doch nichts für. Das war vom SWR damals produziert, in Baden-Baden. Und dann ging das so los, dass die das wirklich ausgestrahlt haben und mich sogar für diese 3 Minuten, 4 Minuten bezahlt haben. Da gab es, ich weiß nicht, 250 Euro gab es als Zweitverwertung so nochmal. Das war ja super.
Hammer, es war ja schon da.
Plötzlich habe ich angefangen, mit diesen Videos Geld zu verdienen, die ich ja einfach nur aus Spaß für meinen eigenen Reiseblog.
Okay, ja, über diesen Blog hast du damals auch gar nichts verdient. Das ist
gar nicht. Also bis zum Schluss gar nicht. Irgendwie habe ich mal einen Link für 150 Euro verkauft. Dahinter war dann, da konntest du einen Koffer kaufen. Oder ich weiß gar nicht mehr genau was. Da war das werbemäßig und fleischwerbungmäßig alles auch noch gar nicht geregelt im Internet. Aber ansonsten habe ich mit diesem Blog nie Geld verdient.
Noch eine großartige Story, dass man sich durch Fleiß und Eigeninitiative ohne einen monetären Hintergedanken, vielleicht im Langfristigen, dass man sich was erarbeiten kann.
Ja, das habe ich gar nie so gesehen. Das war nur einfach der Bock.
Jetzt aber so
rückblickend
mal wieder.
Ja, du hast recht. Ja.
Hättest du das nicht gemacht, wer weiß, ob du jetzt heute da wärst, wo du stehst.
Ja, das stimmt.
Ich meine, das ist eine Kontinuität, das ist Geduld mit verbunden, weil das ist Arbeitszeit, das ist Lebenszeit, die du in diesen Block steckst. Und irgendwann ist natürlich die Frage, lohnt sich das für mich finanziell, weil Zeit ist Geld.
Mhm. Ja, das habe ich so nie hinterfragt. Das hat mir immer einfach Spaß gemacht. Ja, ja. Siehst du, wie naiv? Merkst du, ne? Also das, wenn ich so drüber nachdenke, war schon viel naiv und ich war wahrscheinlich echt viel mehr am Rumeiern, als es sich so angefühlt hat. Aber es ist einfach alles gut ausgegangen. Und das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens, meines beruflichen Lebens, diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Was sich daraus entwickelt hat, ist wirklich, wirklich toll. Du hast nach Galileo gefahren oder wie man dann zum Fernsehen kommt.
Ja.
Das hat schon noch so ein paar Schleifen gebraucht. Dazwischen war N24. Dazwischen durfte ich mein erstes Buch schreiben. Auch etwas, was ich schon immer machen wollte. Und es hat sich über ein Interview, das ich für Spiegel Online gegeben habe, auch zum Thema Reisebloggen im Übrigen. Also auch Spiegel Online war dann irgendwann interessiert an diesen Reisebloggern. Was machen die eigentlich? Was ist das für ein Modell? Wie geht das? Und da habe ich ein Interview gegeben und auf dieses Interview hat sich meine Lektorin beim Ullstein Verlag, also meine heutige Lektorin beim Ullstein Verlag bei mir gemeldet und gesagt, du, dieses Interview hat mir irgendwie gefallen und wir suchen auch bei Ullstein im Sachbuchbereich immer mal nach Reiseabenteuern, Reiseberichten und so. Wollen wir uns mal treffen? Ich bin regelmäßig in Kiel, sie ist nämlich Kielerin, lebt in Berlin mittlerweile beim Ullstein Verlag, aber sie ist regelmäßig in Kiel. Wollen wir uns mal im Café Taktlos auf dem Kaffee treffen und dann können wir mal gucken, ob daraus was wird. Und daraus ist was geworden, nämlich eine völlig wahnwitzige, heute in der Luft zu zerreißende Weltreise in 10 Tagen, die ich damals gemacht habe. Das Projekt hieß In 10 Tagen um die Welt.
Ja.
Ein Stopp pro Kontinent, also 5 Stops, einer pro Kontinent, alle 2 Tage ging es weiter. Das ist ja heute aus verschiedensten Gründen wäre das überhaupt nicht mehr zu machen und ich würde das auch nie wieder machen. Das würde man völlig zu Recht wirklich massiv kritisieren. 2014 war das noch ein Stück anders. Da fanden das alle eine
tolle Idee. Zumindest was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht.
So. Vollkommen klar. Also das Flight-Shaming und Klimakrise und das alles spielt da natürlich stichwortmäßig eine Rolle und es ist auch ganz wichtig. Das ist ja sowieso das große Problem im Reisejournalismus.
Absolut.
Ne? Also, dass du immer in diesem Zwiespalt aus, wir müssen wir wollen verantwortlich reisen, aber wie verantwortlich komme ich dann eigentlich nach Hawaii?
Du hast eben im Vorgespräch haben wir über Luisa Neubauer gesprochen.
Ja.
Ne, was die aushalten muss.
Ja, was die so einstecken muss. Die darf sich ja nicht mal im Sommer irgendwo auf eine Wiese legen und sich sonnen, weil hier, ach guck mal, so schlimm ist das ja gar nicht mit der Klima, legt sich hier selber in die Sonne.
Aber die wird das auch nicht gut finden, was du gemacht hast. Und wahrscheinlich, was du immer noch machst.
Genau, ne? Ja, völlig zu Recht würde sie das nicht gut finden. Damit lebe ich, oder also anders, dieses Projekt, dieses 10-Tage-Projekt ist da sehr glimpflich, in Anführungszeichen, wenn ich das aus meiner Sicht mal so sagen darf, drumherum gekommen.
Ja.
Das war ein schönes Event. Also das war spannend, weil das als interaktive Weltreise auf Facebook, Stichwort Facebook, kreiert wurde. Die Route wurde von meinen Followern bestimmt. Ich habe Aufgaben unterwegs bekommen, die ich dann erfüllen musste. Und das war wirklich interaktiv und live. Geil. Und daraus habe ich dann im Nachgang eben dieses Buch geschrieben, was der Start in nochmal eine völlig neue Welt war, nämlich in dieses Verlagswesen und so. Ganz, ganz toll. So, auf dieser Reise war ein Freund mit, Kameramann, Produzent, der einen Film über diese 10-Tage-Reise gemacht hat. Und dieser Film lief dann irgendwann im Silvesterprogramm bei N24. Ganz witzig und daraus ist eben eine Verbindung zu N24 gekommen, für die ich dann auch eine andere Reportagereihe machen durfte. Und irgendwie und offensichtlich bin ich dadurch so langsam in den Bereich auffindbarer Reiseexperte, Reisereporter gekommen. So, Galileo rief dann eines Tages an. Nicht, weil sie mich als Reporter haben wollten, sondern weil sie einen Reiseexperten für einen Beitrag brauchten, als Interviewpartner, den sie drehen wollten. Da sollte es gehen um die ganzen Reiseportale, diese Buchungsportale, ab in den Urlaub.de, weg.de, Expedia und wie die alle heißen.
Ja.
So, was gibt's da für Fallen? Wie ernst kann man die Bewertung nehmen, die dort stehen und so weiter. Das sollte ich einfach im Interview einordnen. Und habe das gemacht. Und der Redakteur sagte dann nach dem Tag, er hätte da zwar keine Entscheidungsgewalt, aber er könne sich vorstellen, dass ich auch also als Reportergesicht ganz gut passen könnte bei Galileo. So hat er sich ausgedrückt. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeuten sollte. Was muss ich jetzt machen?
Zuvor dachtest du immer, du hättest ein Radiogesicht.
Richtig, genau. Das wurde mir auch oft gespiegelt. In Gag oder Ernst, weiß ich nicht, aber Klassiker. Das hört man natürlich oft.
Ja, ja.
Schönes Radiogesicht hast du. Und dann sagte er, du, ich gebe dir hier mal eine E-Mail-Adresse, das ist die Frau bei uns, die sich um die Reporter kümmert. Ja. Schick der doch mal ein Showreel, das ist so ein Zusammenschnitt aus Videomaterial, was man schon so vor der Kamera gemacht hat. Und vielleicht wird das ja was. Und dann dachte ich, ja gut, alles klar. Dann habe ich mir das auf meine To-Do-Liste geschrieben. Showreel Galileo. Und wann immer die To-Do-Liste voll war und durchgestrichen, habe ich eine neue To-Do-Liste angefangen und das wieder oben drauf geschrieben. Und so ging das ein Jahr. Das stand ein Jahr auf meinem To-Do-Zettel, weil ich das irgendwie offensichtlich so als Priorität auch nicht so ganz gesehen hatte. Und irgendwann hatte ich mal so eine leere Woche und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ach, komm, ich schneid jetzt mal hier so ein bisschen was zusammen. Aha. Und dann war da von N24 und von 1 Plus und den ganzen erwähnten Sachen, hatte ich da einfach so ein bisschen was zusammengetüdelt und dieser E-Mail-Adresse von vor einem Jahr zugeschickt. Und keine zwei Tage später meldete sich ein Redakteur, nicht von Galileo, sondern von einer externen Produktionsfirma, die für Galileo produziert. Du, hallo, Matthias mein Name. Ich habe deinen Kontakt von Galileo bekommen. Wir sollen den Piloten zu einer neuen Galileo-Rubrik drehen und dafür brauchen wir noch einen Reporter, einen Host. Bei uns werden die bei Galileo das Host genannt. Und dafür sollten wir dich mal ausprobieren. Zwei Tage, nachdem ich ein Jahr lang dieses Showreel ja nicht abgeschickt hatte. Ja,
hast du dir eigentlich nicht verdient.
War nicht verdient, aber das Timing schien ja so.
Ja.
Hätte ich das ein Dreivierteljahr vorher gemacht, hätte man mich ja gar nicht gebraucht oder niemanden gebraucht. Ja.
Und dann wäre vielleicht in Vergessenheit geraten.
Richtig, genau. Ja. Und also manchmal weiß ich gar nicht. Ich bin nicht so schicksalsgläubig und so, ne? Also gar nicht. Ich denke irgendwie. Aber bei sowas komme ich dann doch ins Grübeln und denke so, warte mal.
Meine Freundin wird zuhören, deswegen werde ich sagen, die macht der Anziehung.
Ja, aber ja, genau. Ist sowas planbar? Ist sowas, also so, im Rückblick wirkt das dann manchmal alles so logisch und so. War, also jedenfalls war es krass. Anderthalb Wochen später war ich in Kroatien für diesen ersten Galileo-Beitrag meines Lebens. Und das ist 8 Jahre her. Mhm. Ich bin da total glücklich drüber, wie ich da reingewachsen bin, wie das einfach meine ganz feste Basis in meinem Berufsleben geworden ist. Dieser Job ist ein großes, großes Geschenk, weil ich wirklich die Welt bereisen darf.
Du hast das Privileg, die Welt zu bereisen und dafür bezahlt zu werden.
So, ja, ganz genau. Was ja normalerweise viel Geld kostet, um sich diesen Luxus gönnen zu können.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es Arbeit ist, dass es Verzicht bedeutet. Du hast eine Familie zu Hause. Ja, okay, ich möchte es einfach nur erwähnen, damit es nicht von dir kommt, dass du auf dem hohen Ross jammerst, aber es ist ja einfach so, es ist Verzicht, natürlich, es ist stressig, es ist Jetlag, es ist Arbeit.
Ja. Ja.
Es ist anstrengend.
Alles daran stimmt, dass es wahr.
Und trotzdem ist es natürlich ein riesiges Privileg, das machen zu dürfen.
Ja. Ich krieg heutzutage ganz viele Bewerbungen. So von Leuten, also die sind nur so halb ernst gemeint, aber es heißt so, konntest du noch irgendwie einen Kabelträger gebrauchen oder so? Ich würde auch so gern. Ja. Und ich kann das natürlich nachvollziehen. Das ist so, das hat für mich mittlerweile eine Normalität angenommen, dass das mein beruflicher Alltag ist, obwohl das ja gar nicht normal ist. Und das spiegeln mir dann solche witzig gemeinten Bewerbungen dann immer wieder. Okay, und dann muss ich mich immer mal wieder auch setteln und sagen, ja, tritt mal kurz einen Schritt zurück. Atme mal durch und merk das nochmal, was du eigentlich machen darfst. Denn das geht manchmal im Alltag auch flöten, muss man ganz ehrlich
sagen. Ich glaube, das ist menschlich, dass du Dinge, die du hast, für selbstverständlich erachtest mit der Zeit. Dass alles Normalität wird, Alltag wird.
Ja. Und ja, ich nenne das immer so die eigene Nulllinie. Jeder hat so eine eigene Nulllinie. Die ist mit anderen gar nicht abzugleichen. Das geht nicht um, welche Nulllinie liegt höher oder niedriger als eine andere, sondern das ist das, was du gerade meintest. Dein eigenes Normal ist dieses Null. Das ist für mich ein Bild, was ganz gut funktioniert. Und da muss man sich immer mal wieder leveln. Und dann, und da fairerweise muss man sagen, vergleicht man sich natürlich dann schon mit anderen Leuten, um zu verstehen, was man eigentlich für ein Privileg genießt.
Wie ist es vereinbar mit der Familie? Ich sagte schon, ne, du hast 2 Kinder, du hast eine Frau. Mhm. Und wie ist das vereinbar? Weil du bist dann ja auch mal wirklich eine ganze Weile weg. Und auch des Öfteren.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die ganz krasse Zeit liegt hinter uns. Das ist nämlich natürlich dann die Zeit gewesen, wo alles noch neu war, frisch war, wo ich auch alles angenommen habe, was es anzunehmen gab. Ja. Logisch, weil ich mir ja noch gar nicht sicher, mich noch gar nicht sicher fühlte in diesem neuen Fahrwasser. Das war verrückterweise genau zu der Zeit, als wir das erste Mal Eltern wurden. Also das hat sich extrem gebissen.
Ja.
Das, was man, wenn man es wirklich stringent hätte planen wollen würde im Leben, dann genau so nicht machen. Nun ist meine Frau schwanger geworden im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und das hatte zum Beispiel zur Folge, dass ich irgendwie, ich glaube, das war 2013, war der Peak, dass ich zusammengerechnet 5 Monate dieses Jahres nicht zu Hause war.
Wow. Ja.
Das ist viel zu lang. Mit einem, nicht mehr Säugling, aber mit einem Kleinkind zu Hause. Völlig klar. Wie soll ich es ausdrücken? Es funktioniert. Also wir haben einfach ein Modell gefunden, was für uns alle funktioniert. Und dafür bin ich total dankbar.
Ja.
Das geht nur dank der Frau, die ich habe. Mhm. Nur deswegen, ich krieg das von Kameraleuten mit, die ja ein ähnliches Leben führen, wenn ich mit denen auf Dreh unterwegs bin, die auch Familie haben und die sich dann oft unterwegs, irgendwo, wo auch immer wir gerade sind, dann so über die Ferne, die dann so Streitgespräche haben mit zu Hause. Und das ist total nachvollziehbar. Hm. Jede Frau oder auch Mann, Partner, egal welcher Art, darf genervt davon sein, zu Hause alleine mit den Kindern zu sein, während
du in beiden Welt unterwegs bist und dir die Sonne auf
dein Cocktail da. So. Das ist gar nicht so gemeint wie, du machst da ja nur Urlaub. Nein, das wird schon alles richtig verstanden, dass das auch der Job ist und dass man sich irgendwie auch so kennengelernt hat oder das gemeinsam so entschieden hat oder wie auch immer. Trotzdem spüre ich bei einigen Kollegen, häufig Männer, eigentlich in aller Regel, der Druck, der von zu Hause kommt. Mhm. Und das habe ich noch nie selber gespürt. Und dafür bin ich total dankbar. Unter anderem, weil meine Frau sagt, den Job, den du da machst, den würde ich im Leben nicht machen wollen. Was für ein Horror. Jede Woche, mehrfach in der Woche.
Das können die Mikros nicht abfangen. Aber du bist ja Profi. Du bist ja Profi, du hörst ja auf zu reden.
So viel Zeit muss sein. Sie sagt, jede Woche in neue Situationen, unbekannte Situationen geworfen zu werden, neue Leute kennenlernen zu müssen, sich auch mit neuen Leuten umgeben zu müssen, neugierig zu sein, das wäre für sie der absolute Horror. Deswegen sagt sie immer, nee, das ist schon in Ordnung, so wie das ist. Sie fühlt sich eben zu Hause auch wohl. Ja, es ist stressig, ja, es ist anstrengend, ja, es ist auch manchmal alles scheiße.
Ja.
Aber das Modell, was wir haben, funktioniert. Ich bin manchmal bei 0%, was die Familienarbeit angeht, aber wenn ich da bin, eben auch bei 100% oder potenziell 100%, also ich übernehme dann nicht 100%. Aber du weißt, was ich meine. So, das Modell ist
ein bisschen kompensieren.
Komplett on oder komplett off.
Ja.
Und das gleicht sich aber mittlerweile. Ich bin längst nicht mehr 5 Monate im Jahr unterwegs, längst nicht mehr. Ich komme so auf 100 Tage, würde ich sagen, zusammengenommen.
Oh, doch.
Ja, nun, es
3 Monate.
Als Reisejournalist geht es nun mal nicht anders. Also auch wenn Schleswig-Holstein wunderschön ist, man könnte auch hier viel abgrasen, ist es natürlich schon die Welt, die ruft. Und
ja, und man interessiert sich hier auch ein bisschen mehr auf die malaysianischen Stories als auf die Stories von Büsum.
Ey du, ich habe schon tolle Geschichten in Büsum erlebt.
Da bin ich mir sicher.
Beim Neujahrsbaden war ich mal mit dabei, selbstverständlich.
Als Bader oder auch als...
Ja, als Badender mit Videokamera in der Hand. Ich durfte viele Jahre für die TASCH, für die Tourismusagentur Schleswig-Holstein, Videoblogs, genau diese Videoblogs, die ich für meinen Blog gemacht habe, die konnte ich dann irgendwann verkaufen, also anbieten als Produkt, unter anderem eben für unser wunderschönes Bundesland Schleswig-Holstein.
Und wir wollen gleich mal explizit auf unser wunderschönes Bundesland eingehen.
Ich wollte das gar nicht vorwegnehmen, Entschuldigung.
Nee, du, was ist das? Welcher Moment oder welche Story ist diejenige, die dich noch dein Leben lang begleiten wird, die einfach krass war? Hast du da eine präsent, an die du direkt jetzt instant denkst, wenn ich davon spreche?
Eine schöne oder eine doofe?
Beide.
Ja, dann kriegst du beide. Das Schöne, ich versuche das in aller Kürze. Mit welcher fange ich denn an? Das entscheidest du, Tore.
Wir wollen ja, du hast es bei BNI gerade erfahren, wir wollen schön enden, also starten wir mit der schlechten.
Richtig, so machen wir das bei Galileo auch immer. Auch wenn das ein noch so schwerer Beitrag ist, am Ende wollen wir positiv, mit irgendeinem positiven Gefühl oder Erkenntnis rausgehen. Gut, machen wir genauso. Die die doofe Geschichte ist die, dass wir in Südkolumbien mal in einer Goldmine gedreht haben. In einer in Kauka, einer relativ, ich sag das immer so salopp, gesetzlosen Region. Also die Regierung hat diese Region mehr oder weniger vergessen. Das heißt, da kümmern sich die Leute um sich selber. Mit Bürgermilizen und mit so. Und gucken, dass da alles in Ordnung ist. Da gibt es ganz viele Goldminen, weil eben Gold zu finden ist. Und die meisten dieser Goldminen sind illegal. Im Sinne von nicht zertifiziert. Ja. Also da graben sich Menschen einfach in den Berg aus aller Not heraus, um zu hoffen und hoffen, dass sie da irgendwie mal Gold finden. Wir haben mit der einzigen legalen und fairen Goldmine in der Region gedreht. Bleiben dann aber bei so einem Dreh natürlich nicht ganz unauffällig. Wir sind erstens weiß, kommen offensichtlich von weit her, haben Kameras dabei und so. Man fällt schon auf. Und irgendwann hat der Minenbesitzer, mit dem wir dort gedreht haben, hat SMS bekommen aus der Umgebung. So, Sebastian hieß er, wir wissen nicht, was ihr da macht, aber ihr haltet mal irgendwie so ein bisschen die Füße still. Weil man will da eben auch jetzt nicht zu viel aufsehen. Das ist absolut nachvollziehbar, will ich einmal dazu sagen. Und irgendwann wurden diese Drohungen, nenne ich es jetzt schon mal, wurden intensiver. Und dann merkte ich auch, wie Sebastian immer nervöser wurde. Und ich ihn dann fragte, sag doch mal, was ist denn los? Also was ist denn das Problem? Nimm uns mal mit an die Hand. Wir spüren hier nur sowas. Aber, und dann sagte er, ja, es ist eben einfach, die sind relativ ungehalten mittlerweile und nervös und was das hier soll und so. Und dann fragte ich aber, wieso, was ist denn das Schlimmste, was uns passieren könnte? Also dann gehen wir halt aber. Und dann sagte er, there is no limit what could happen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, warte mal, deswegen mache ich den Job nicht. Ich muss mich nicht wie irgendwie Kriegsreporter in irgendeine Frontlinie legen. Ich bin nicht auf der Suche nach Adrenalin, nach Gefahr, nach... Das ist nicht der Grund.
Du siehst nur ein bisschen aus wie Paul Ronsheimer, bist es aber nicht. Ja,
so, bitte wirklich nicht. Nee, genau. Genau. Das ist nicht mein Anspruch an diesen Beruf, auch nicht an mein Leben. Ich möchte gerne gesund und heile nach Hause kommen und so weiter. Mhm. Das war ein Moment, der mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung bleibt, weil wir plötzlich irgendwie auf gefährlichem Terrain waren und wirklich den Dreh einen halben Tag früher als geplant abgebrochen haben und diese Gegend verlassen haben.
Wann hast du diesen Moment, dieses Ereignis zu Hause geteilt?
Mit meiner Frau relativ bald, mit den Kindern lieber eher nicht. Mein Sohn kennt die Geschichte, der ist 13, der kennt die Geschichte mit Sicherheit. Aber nee,
da du bist jetzt auch wieder zu Hause.
Passt man schon ein bisschen auf, ja richtig, passt man schon ein bisschen auf, auch was man erzählt, weil ansonsten das Loslassen beim nächsten Mal deutlich schwieriger sein könnte.
Ja.
Die schöne Geschichte. Ja. Und die ist wirklich, wirklich schön. Ich war für diese N24-Reportagereihe, von der ich vorhin kurz ansatzweise gesprochen hatte, war ich mit dem Freund, der auch auf der 10-Tage-Reise mit unterwegs war, Richtung Nordkap unterwegs, ganz oben nach Norwegen, im tiefsten Winter, minus 30 Grad hatten wir. Und wir waren kurz hinter der finnisch-norwegischen Grenze in Kautokeino, hieß das Nest, glaube ich. Da steckten wir fest und wollten weiter nach Norden, hatten aber rausgefunden, dass der nächste Bus erst 24 Stunden später fährt.
Natürlich.
Und dann dachten wir, ja gut, dann ist das so, also dann kommen wir hier früher nicht weg, aber wir können uns ja mal an die Straße stellen, wir können mal den Daumen raushalten und gucken, ob irgendwie Tramp-mäßig was geht, weil zu verlieren haben wir ja nichts. Hängen tun wir hier eh. Und dann hat dann auch jemand angehalten, der erstmal nicht so vertrauenswürdig aussah. Der hatte so, also man hat ja so ganz... Ja. Man ist ja vorurteilsmäßig unterwegs. So, ne? Dann hatte der halt so einen ungepflegten Schnurrbart und irgendwie so fettige Haare zurückgegelt. Und irgendwie, es war so, normalerweise würden wir da jetzt nicht einsteigen. Sind wir aber trotzdem, und dann stellte sich raus, ich kürze es ab, das ist der natürlich der netteste, aufgeschlossenste, witzigste Mensch, den wir seit langem getroffen haben, der uns mit nach Alta, die nächstgrößere Stadt, 2 Stunden nördlich genommen hat, zu seinen 16 Huskies, die bei ihm im Garten leben, zu seiner Frau und seinem Sohn. Er hat insgesamt, glaube ich, 6 Kinder war das. Die meisten sind ausgezogen schon, aber der jüngste 16-Jährige wohnte noch zu Hause. Und er hat uns eingeladen, wir haben bei ihm übernachtet. Seine Frau hat was Tolles gekocht, Fisch gab's. Und dann haben wir die ganze Nacht am Lagerfeuer Passenger-Songs von dem Sänger Passenger gespielt, weil der Sohn nämlich so großer Passenger-Fan war.
Singst du auch noch? Machst du noch Musik?
Ich mach Musik, ja. Ja, auch schon immer und auch gerne in Verbindung mit dem Reisen.
Was kannst du denn nicht? Also wenn man sich das alles anhört,
ja,
bis auf Fotografieren.
Genau, Fotografieren zum Beispiel kann ich wirklich nicht.
Und Sport auch nicht, ne?
Und ich bin und
jetzt
auch,
verrate ich Jens.
Nach der Jugend, nach meiner Handballjugend bin ich wirklich irre unsportlich geworden, das stimmt. Nee, das Ding ist, was kannst du nicht? Das finde ich so, da sehe ich mich nicht in diesem Satz.
Was kannst du denn anders? Was kannst du besonders gut, bevor ich das gleich mal bewerte, was ich bislang von dir mitbekommen habe?
Auch nichts. Das ist so, also ich bin so irgendwo da, ich kann vieles ein bisschen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, irgendwie auch als Journalist weiß man von allem irgendwie auch so ein bisschen was. Mhm. Aber ich habe nicht dieses eine große Talent oder so.
Ich habe gerade einen Beitrag von Galileo gesehen, da warst du der Host. Und da hast du die teuerste First Class oder die beste First Class, glaube ich,
der Welt
testen dürfen.
Ja.
Und
das war ein harter Job. Das war sehr schwer.
Das hat man mitbekommen. Und ich habe die Kommentare gesehen. Und wir leben ja in einer ziemlich starken Neidgesellschaft. Mhm. Und dachte, entsprechend sind die Kommentare da. Ich fand dich unheimlich sympathisch in diesem Beitrag.
Oh, dankeschön.
Und die Kommentare unter diesem Beitrag schlugen in dieselbe Kerbe. Das war so positiv auf dich bezogen, was du für ein sympathisches Kerlchen bist. Und das dachte ich auch sofort. Wow, was ein sympathischer Mensch. Dem glaubt man alles und der kann einen so emotional auch mitnehmen.
Bitte glaub mir nicht alles.
Darf nicht vergessen, du bist immer noch im Fernsehen. Und wir tun, als ob wir Tee trinken. So.
Besonders gut, ist besonders gelungen.
Auf jeden Fall, besonders warm heute. Mhm. Und deswegen, das finde ich, kannst du Menschen emotional binden und mitnehmen auf deine Reise. Und das haben auch die Kommentare da wiedergegeben. Und dazu meine nächste Frage. Liest du Kommentare von Beiträgen von dir?
Ich habe das getan, ja. Also damit meine ich YouTube-Kommentare. Mhm. Das habe ich früher wirklich getan, irgendwie kann man sich da schwer vor schützen. Also es zieht einen so rein. Man möchte wissen, was darüber gedacht wird, wenn so ein Galileo-Beitrag nach Ausstrahlung im Fernsehen dann eben auch auf unserem YouTube-Kanal landet. Und das ist natürlich alles sehr ungefiltert. Und ja, da habe ich auch schon sehr nette Sachen gelesen.
Ja.
Darüber freue ich mich total. Ich habe aber eben auch festgestellt, dass ein einziger fieser Kommentar jedes Kompliment, also hunderte Komplimente auf einen Schlag wegwischt.
Ist das so bei dir?
Ja.
Also die filterst du dann doch eher und konzentrierst dich eher auf das Hate-Kommentar
als
auf die vielen tollen?
Ich behaupte dann immer gerne, dass wenn es so haltlose Kommentare nach irgendwie, der sieht ja kacke aus oder so. Oder was habe ich mal gelesen? Der Reporter ist ein richtiges Opfer. Stand da mal. So, das ist nichts. Das sagt nichts. Das macht auch nichts mit mir.
Ja.
Aber es gibt Sachen, die geschrieben werden zu Optik oder zu Verhalten oder weiß ich nicht. Ja. Das macht was mit einem. Und deswegen musste ich mir das irgendwann abgewöhnen und gucke tatsächlich heute nicht mehr rein.
Fast schon schade, weil da auch so viel Positives steht.
Ja, aber nee, wie gesagt, mein Tag wäre trotzdem...
Kann man sich das, glaubst du, man kann sich ein dickes Fell antrainieren, was sowas angeht? Ich blicke da, wir hatten Luisa Neubauer angesprochen.
Ja.
Ich blicke zu Politikerinnen und Politikern. Glaubst du, man kann sich das antrainieren oder muss man das haben?
Also ich glaube, dass solche Menschen, die als solche Speerspitzen unterwegs sind, wie Luisa Neubauer, eine Frau, die ich unglaublich faszinierend finde, wie man so einen Kampfgeist haben kann, das finde ich maximal bewundernswert. Ich glaube, dass das nur mit professioneller Hilfe geht. Mhm. Ich glaube, dass so hochrangige Politikerinnen, Politiker und eben Menschen, die so irgendwo ganz laut für irgendwas sprechen, die brauchen professionelles Coaching, um das auszuhalten, weil du kannst dir das selber, also vielleicht können sie das, das wäre toll, das wäre super, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich das jedes Mal wieder gebetsmühlenartig selber predigen kann und es für immer glaubt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das nagt, das ist so ein Pieks nach dem nächsten und irgendwann hast du halt einen richtig zerpieksten Unterarm oder Herz oder je nachdem, wie weit es geht. Das sind so die kleinen Tropfen, die Stück für Stück kommen. Jeder Einzelne macht erstmal nichts. Aber die Masse und die Menge an allem, da ist dann, weiß ich nicht, der stärkste mentale Mensch ist bröckelt irgendwann ganz fest.
Ich möchte mit dir auf die Zielgerade abbiegen. Mhm. Wir befinden uns im Jahr 2025. Da habe ich gerade an der Örtlichkeit drüber nachgedacht, auf der ich gerade war. Du hast ja unter diesem Beitrag mit der First Class den haben viele, du hast den nicht gelesen, aber da waren die Kommentare, Mann, den sympathischen Host, Moderator, den bitte häufiger. Dabei bist du ja schon 8 Jahre bei Galileo. Ja. Was mir auch gar nicht wirklich bewusst war, wie gesagt, ich gucke nicht mehr so viel lineares Fernsehen und wenn, sehe ich die Beiträge bei YouTube. Du bist da ja schon offensichtlich länger. Nun war der Wunsch unterhalb dieses Videos, den Karac, den bitte häufiger, der ist so toll. Wo soll die Reise für dich hingehen? Du bist jetzt Anfang 40. Was planst du noch?
Gute Frage. Ich hatte zwischendurch schon mal den Eindruck, dass ich irgendwie so die letzte Runde drehe. Gar nicht so, weil ich erlebnissatt bin, sondern weil ich eher so den Eindruck hatte, hier werden mir jetzt gerade am laufenden Band, aber so in kürzeren Abständen Lebensträume erfüllt. Und danach kann ich eigentlich aufhören. Ich wollte immer mal nach Fidschi. Ich wollte immer mal in die Südsee. Hat's mich bisher noch nicht hinverschlagen. Du hast mir zum Beispiel mit Hawaii auch was voraus. Ich war noch nie auf Hawaii. So, der große ganze Pazifik, der ist mir noch so ein bisschen verborgen geblieben. Und dann hat es sich Anfang 23 ergeben, dass ich für eine große Galileo-Reise, da waren wir auch 4 Wochen unterwegs, nach Fidschi kommen konnte. Mega toll. Konnte ich, also abhaken klingt jetzt doof, aber war sozusagen toll.
Bucketlist.
Durfte ich jetzt mal hin, das war ganz toll. Kurze Zeit später wurde mir der Lebenstraum eines Parabelflugs erfüllt. Ist hier das ein Begriff?
Ist das ein 24-Stunden-Flug?
Nee, das ist ein Flugzeug, eine alte Boeing, die mathematische Parabeln Aha. fliegt, so in die Luft. Also ganz doller Steigflug. Schräg.
Also wir reden nicht von Senkrechtstartern, sondern wirklich
normales Flugzeug, was dann aber irgendwann so anzieht, dass es wirklich senkrecht nach oben fliegt, um dann aber den Kipppunkt zu finden und in die Tiefe zu stürzen.
Warum macht man das?
Was passiert nämlich mit allen Insassen im Sturzflug? Sie werden schwerelos. Und so ein Parabelflug ist ein Trainingsflug oder auch ein Wissenschaftsflug für Astronautinnen und Astronauten, um die Schwerelosigkeit zu trainieren. Oder sich das Verhalten in Schwerelosigkeit zu trainieren. Da gibt es auch Touristenflüge, also Menschen, die genügend Geld haben. Das kostet irgendwie 8.000, 10.000 Dollar oder sowas, so ein Flug. Dürfen da auch mitmachen und mal Schwerelosigkeit erleben. Und das haben wir für Galileo getestet. Und das war gigantisch, das war fantastisch. Und das war so das Nächste, wo ich dachte, okay, was soll denn noch kommen? Also ich will ja gar nicht mehr dieses höher, schneller, weiter. Danach strebe ich ja gar nicht. Ich brauche keine Gefahr. Ich mache das nicht aus Adrenalingründen. So. Deswegen, die Frage ist völlig berechtigt. Wo soll es eigentlich noch hinkommen? Ich bin noch nicht fertig mit Reisen. Ich glaube, Reisen an sich wird mich noch sehr lange begleiten. Das große ganze Thema. Ich kann dir, das ist, glaube ich, das erste öffentliche Medium, in dem ich das jetzt so halb andeute. Es wird im Herbst der Start von einer Buchreihe rauskommen, einer Kinderbuchreihe, die sich um das Thema Reisen dreht. Und wenn du mich fragen würdest, was würdest du für den Rest deines Lebens gerne machen wollen, dann würde ich, naiv wie immer offensichtlich, wie mein ganzes Leben schon,
das dann gut funktioniert hat,
würde ich sagen, ich würde mich irgendwo zur Ruhe setzen und für den Rest meines Lebens Bücher schreiben.
Wo soll dieser Ort sein, wo du dich möglicherweise zur Ruhe setzt und Kinderbücher schreibst? Du hast die ganze Welt gesehen, den großen Teil davon. Mhm.
Ja,
du lebst in Schleswig-Holstein, um diesen letzten Themenkomplex jetzt anzugehen. Wo möchtest du, was ist der schönste Ort für dich?
Schleswig-Holstein.
Also diese Antwort wäre dann 100, auch tatsächlich 100%. Hier irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Traum eines Haus am See, den viele Menschen haben und der sich natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllen wird, weil es ein Nadelöhr ist, aber ja, da würde ich mich, so wie Peter Fox in seinem Haus am See, also genau, mit Orangenblättern, die auf dem Weg liegen und so, ja, davon haben wir jetzt in Schleswig-Holstein nicht so wahnsinnig viele. Egal, ich weiß genau, wo ich hingehöre. Also ich bin in Kiel groß geworden und habe Kiel auch nie, wohnsitzmäßig nie verlassen. Ich dachte immer, dass wenn man eine Laufbahn irgendwie beim Fernsehen anstrebt, dass man sich schon auch an die Orte der Sendeanstalten begeben muss. Bei ProSieben, Sat.1 ist das Unterföhring, bei München. Naja. Mir war immer ich dachte, dass mir immer klar war, ich dachte, es ist immer völlig logisch, man muss dann irgendwie auch nach München ziehen, wenn du da arbeiten willst. Ist in meinem Fall überhaupt nicht so, denn ich habe ja mit München nichts zu tun oder unter Föhring, sondern ich bin irgendwo für das Medium Galileo unterwegs. Und das war eine ganz tolle Erkenntnis, weil mir da dann irgendwann klar wurde, okay, ich kann in Kiel bleiben. Ich wusste schon immer, dass ich hier sein möchte. Ich brauche keine große Stadt. Ich muss nicht das große, ich brauche kein Berlin, um Gottes Willen, schrecklich. Ich weiß genau, warum ich hier immerhin zurückkomme, wenn ich von einer Reise zurückkomme und fühle mich jedes Mal so wohl, wenn ich dann mit dem Taxi an der Kiellinie vorbeifahre, Richtung zu Hause und einmal auf die offene Ostsee hinten raus gucken kann.
Muss man die ganze Welt gesehen haben? Muss man regelmäßig weg sein, um zu erkennen, wie schön das hier ist? Hast du das so wahrgenommen oder war das für dich immer klar?
Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand Schleswig-Holstein verlassen muss, um zu sehen, wie schön das hier ist. Also das sieht man wirklich, das sieht man ganz eindeutig.
Du, wir haben heute aber auch einen traumhaften Tag, ne? Es ist Anfang März.
Du meinst,
März.
Wir haben vernebelt,
die Sonne scheint.
Sonst
haben wir 6 Monate Pisswetter, ne? Darf man auch nicht vergessen. Es ist dunkel, es ist grau, es ist nass. Ich liebe Schleswig-Holstein. Aber ich meine, das sind Facts.
Ja, das stimmt. Das stört mich offensichtlich nicht so sehr. Nee, ich bin auch bei stürmischem, trüben Wetter gerne draußen an meinem Lieblingsstrand.
Ich musste auch erstmal weg, um zu erkennen, um wertzuschätzen, was wir hier haben. Mhm. Aber es sagt sich auch so leicht für Menschen, die viel unterwegs sind, die mal die Möglichkeit gehabt haben, im Ausland zu leben, was ja auch nicht jeder kann.
Das stimmt.
Was ist das Schöne an Schleswig-Holstein? Warum, also, ne? Wie kannst du das definieren?
Also, es ist das Wasser. Es ist auf jeden Fall Punkt 1.
Warst du auch in Fiji?
Das Wasser. Das stimmt, aber anders. Also Heimat ist ja auch viel mehr ein Gefühl, als dass du das irgendwie mit Worten beschreiben kannst. So, es ist meine Heimat. Ich komme hierher, ich gehöre hierhin und möchte das nirgendwo anders mir aufbauen müssen. So, ich habe hier alles, was ich brauche. Aber ich finde die Gelassenheit schön, dass uns manchmal alles ein bisschen egaler zu sein scheint als ab Hamburg südlich. Es gibt Regionen in Deutschland, die ähnlich entspannt sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe so den Eindruck, ich finde es ganz schön. Wir sind im Sommer zwar ein sehr hochfrequentiertes Tourismusland, definitiv. Mhm. Aber irgendwie hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass Leute von weiter südlich denken, nördlich von Hamburg, warte mal, da geht auch Dänemark los, oder nicht? Dass man uns nicht so ganz auf der Zeile hat. Dass wir so ein bisschen ein weißer Fleck auf der Landkarte sind und ab und zu so für uns sind. Das finde ich angenehm.
Statistisch gesehen leben die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein schon seit vielen Jahren. Warum ist das so? Warum glaubst du das?
Ja, deswegen druckst du hier die ganze Zeit rum. Ich weiß es ja auch nicht so genau.
Genau, ich merke schon.
Ja, ich weiß es auch nicht so
genau. Ich auch nicht.
Ich finde dann jetzt gerade auch im Blick auf die gerade stattgefundene Bundestagswahl, finde ich das immer wieder schön zu sehen, dass man bei uns noch ein Stück weltoffener denkt als in vielen, vielen anderen Teilen Deutschlands. Das beruhigt mich. Das finde ich, ich finde das schön, dann auch zu sehen, dass man offensichtlich von diesen blöden politischen Parametern betrachtet, offensichtlich von vielen guten Menschen umgeben ist. So. Whatever that means. Das ist ja sehr facettenreich.
Ja.
Solche Erhebungen und Hochrechnungen, so finde ich politisch gesehen, finde ich das beruhigend. Mhm. Immer wieder zu sehen, aha, wir kriegen es eben doch nochmal hier und da und dort. Nach meinem Empfinden, muss man ja dazu sagen, kriegen wir das gut hin. Ja, und dann ist es die Ruhe, die ich hier finde. Dann ist das die Familie, die hier lebt. Die könnte auch woanders leben und ich würde mich wohl bei ihr fühlen. Das ist völlig klar. Aber sie lebt nun mal hier. Deswegen ist es total schön, hier bei ihr zu sein. Und ich habe hier alles, was ich brauche.
Bist du ein Mensch, der mit wenig zufrieden ist?
Ich hoffe. Ich hoffe das. Aber da muss ich auch reflektieren und sagen, dass diese Nulllinie, von der ich vorhin schon mal sprach, wenn ich dann so mal eben von Parabelflügen und was nicht allem erzähle. So, da
du erlebst ja zwei Extreme. In die eine Richtung, wir sprachen in Kolumbien, die Gebiete, die ja komplett verloren, abgeschottet sind, und du erlebst die Parabelflüge, du erlebst die First Class und so weiter. Mhm.
Ja, und das levelt ein, ne? Ja. Also in alle Richtungen muss man sich manchmal bewusst sagen, dass das ein oder andere nicht normal ist, so, dass man Dinge erleben darf, die jetzt nicht bei jedem auf der To-Do-Liste stehen. Und aber andersrum natürlich auch, und das geht mir auf Reisen immer wieder so, in ganz vielen Ländern, wie gut wir es haben. Und damit meine ich eben nicht nur Schleswig-Holstein, damit meine ich Deutschland, wie gut es uns in vielen Belangen geht. Und deswegen, nicht deswegen, aber irgendwie sorgt es vielleicht doch auch ein bisschen dafür, dass ich glaube, nicht so ein Meckerpott zu sein. Mhm. Dass ich glaube, das alles auch ganz gut einschätzen zu können und zufrieden zu sein, ja, genau. Also unterwegs sein, den Blick nach außen zu wagen, hilft einem dabei, eigene Zufriedenheit zu finden. Hoffe ich zumindest.
Ich verstehe es. Absolut. Ich finde das ein riesen Mehrwert, wenn man auf Reisen ist, wenn man andere Länder entdeckt und kennenlernt und auch wenn nur mal im Urlaub ist. Wie schön wir es hier haben, wie weit fortgeschritten es hier technologisch ist, infrastrukturell. Mhm. Was die soziale Komponente angeht, das ist immer eine tolle Feststellung, wenn man denn hier wieder zurückkehrt oder einfach woanders ist, wie gut wir es hier haben. Dafür muss man natürlich auch mal woanders gewesen sein.
Was natürlich ein Privileg ist. Also das muss man auch immer nochmal sagen.
Vergessen, werde ich nie müde zu erwähnen, weil das so ist. Du warst denn schon in ganz, ganz vielen Ländern. Gibt es ein Land, wo du sagst, das ist weiter als wir? Das ist fortgeschrittener als wir, technologisch, infrastrukturell. Gibt es da ein Land, wo du sagst, weil wir sind öfter mal auf Malle und es ist gerade jetzt über den Winter. Es ist einfach toll. Dieses Wetter, was wir heute hier genießen dürfen, das ist da im Winter permanent. Mhm. Es ist schön, es ist auch nicht zu weit weg. Trotzdem gibt es natürlich, der Großteil von Mallorca ist jetzt nicht so fortgeschritten, wie es hier bei uns in Kiel, in Schleswig-Holstein, in wo auch immer ist. Gibt es Orte für dich, wo du sagst, das kann mithalten bei uns und hat noch schöneres Wetter?
Ja, das Wetter ist natürlich immer ein Argument. Ich glaube, ich bräuchte zum Beispiel nicht mal unbedingt Jahreszeiten. Ich würde mit gleicherem Klima rund ums Jahr durchaus klarkommen. Das ist bei mir gar nicht so. Die Antwort ist nein. Also es gibt so Länder, damit meine ich vor allem asiatische Länder, die fantastisch funktionieren in Sachen Infrastruktur, also zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Mhm. So in Singapur, in Japan, in Südkorea, wo alles auf die Sekunde funktioniert. Und wir ja doch auch sehr sozusagen pünktlichen Deutschen, oder zumindest mit diesem Anspruch, schlackern da mit den Ohren und fragen uns, wie geht das? Ja. Obwohl es ja eigentlich unser eigener Anspruch wäre, dass das geht. Das haben wir hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht drauf mit der Bahn. Ich bin wirklich hochfrequentierter Bahnfahrer und ich liebe auch Bahnfahren, aber natürlich macht es einen wahnsinnig. Und das ist kein Jammern auf hohem Niveau, sondern das ist wirklich auch im europäischen Vergleich, ist die Deutsche Bahn, was die Pünktlichkeit angeht, was die Zuverlässigkeit angeht, unter aller Kanone. So, einerseits, andererseits. Ja. Und dann gibt es aber in denselben asiatischen Ländern, gibt es ganz andere Probleme, wie zum Beispiel eine andere Selbstverständlichkeit von Ablehnung von Fremdem.
Gerade in Japan.
Ja, ja, nun. So, ja. Ich möchte das in aller Vorsicht ausdrücken, weil ich das auch gar nicht pauschal sagen möchte. Aber das erlebt man eben auch andererseits, wo man denkt, ja gut, was hilft euch der pünktliche Zug, wenn einige oder viele Menschen mich ablehnen. So. Genau, also es gibt immer das Für und das Wider und deswegen haben wir hier in Deutschland, das ist glaube ich das, worauf es am Ende runterzubrechen ist, einen sehr, sehr guten Mix aus allem. So. Ja. Und eine sehr, sehr gute, und das sage ich jetzt zum letzten Mal, Nulllinie.
Und damit kommen wir zu meiner letzten Frage, Christoph. Wir sind jetzt eine Stunde dabei. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, wir haben noch jemanden, der dabei geblieben ist.
Ja, das hoffe ich aber auch. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn man so einen Werdegang runterbetet. Ich kenne die Geschichten natürlich, aber ich denke mir dann manchmal so, wow.
Ich suche mir ein paar nette Sequenzen aus dem Gespräch raus, um die Leute ein bisschen lecker zu machen, um dran zu bleiben. Ja. Meine letzte Frage ist, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das habe ich jetzt getan. Gibt es jemanden in deinem Leben, mit dem du sehr gerne mal eine Tasse Tee trinken wollen würdest, wenn du könntest? Gibt es da jemanden?
Ach schön. Da würde ich mich wahrscheinlich in letzter Instanz immer für irgendeinen Musiker entscheiden, weil ich Musiker haben mich schon immer begleitet, geprägt, sozialisiert. Dann würde ich mir einen aussuchen, da haben vielleicht die meisten von euch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel von, da würde ich mir wahrscheinlich Rivers Cuomo aussuchen. Das ist der Frontmann von Weezer. Island in the Sun ist ein Song, den man von Weezer
kennt. Aus den alten Delta-Radio-Zeiten.
Ja, so, das ist.
Da habe ich das letzte Mal diese Band tatsächlich gehört.
Und das ist eine absolute Nerd-Rock-Band. Die habe ich vor ein paar Jahren im Stadtpark in Hamburg mal live gesehen und hatte die beste Zeit und dachte, mit Rivers Cuomo würde ich wirklich gerne mal einen Tee oder auch ein Bier trinken.
Das ist keine große Überraschung. Den Namen habe ich bislang noch nicht hier gehört im Format in 5 Jahren. Ich freue mich immer, neue Namen zu hören. Der ist auf jeden Fall unter diesen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Christoph. Das hat mich sehr stolz gemacht, dass ich dich hier begrüßen durfte.
Danke für deine Zeit.
In dem Format. Ich hoffe, auch ihr hattet eine gute Zeit, uns zuzuhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour heute in Kiel. Jetzt können wir das mal hochmachen hier. Vor wunderbaren Hotel. Das ist eigentlich ein cooler Effekt für diejenigen, die dran geblieben sind, dass wir nochmal das Fenster hier aufmachen. Ja. Vorm Hotel Kieler Yacht Club in Kiel. Vielen Dank für alles und alles Gute für deine Zukunft. Ich bin gespannt, wo man dich noch erleben darf. Und alles Gute für dich, Christoph.
Danke. Dankeschön, Tore. Hat Spaß gemacht.